Gott ist gut. Amen.
Halleluja. Danke, Jesus. Ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich sehr, auch Tim, dich wiederzusehen, auch alle unsere Gäste. Ich freue mich sehr, dass Gottes Wort lebendig ist und wirksam, oder? Ist es so? Halleluja. Und ich freue mich sehr, dass wir in dieser Predigtserie weitermachen heute mit dem dritten Thema. Und ich möchte gerne uns an die letzten zwei kurz erinnern. Wir haben die Predigtserie gestartet, Advent, die Uhr tickt. Heute sind wir bei Teil 3 angekommen und damit unsere Gäste, die auch heute da sind, mitbekommen und verstehen, was hier passiert ist, habe ich die Überblick wieder mitgebracht und ich werde sie ein bisschen schneller machen als letztes Mal, nur dass wir mitkommen und verstehen, worum es ging. Die erste Thema hieß, bereitet den Weg. So haben wir auch dieses Wort Advent erstmal definiert von Adventus, Adventus Domini, also Latein, Ankunft des Herrn. Und wir haben gesagt, diese Ankunft bezieht sich in die kirchlichen Bereichen oder im kirchlichen Spektrum in zwei Bereichen. A, die Inkarnation, die Fleischwerdung Gottes in Jesus, also Gott wird Mensch in Jesus, also Jesus ist Gott in Menschengestalt. Und die zweite ist die Parousie, ist die Wiederkunft Jesu und dann als Richter, nicht als Retter. Dann haben wir gesagt, dass in der Adventszeit ist eine Zeit für Straßenbau und Öffnen von Türen. Türen werden geöffnet in der Adventszeit, wenn wir warten. Wir haben das Näheres geklärt, aber auch anhand von Jesaja 45 haben wir gesehen, dass im Alten Testament Gott gilt als einziger Wegvorbereiter. Und in diesem Text haben wir gesehen, wie Gott sich präsentiert und sagt, hey, ich bin der, der dies tut, ich bin der, der erlaubt, der erbaut, der heilt, ich bin der macht und so weiter und so fort. Haben wir dann im Neuen Testament Johannes als Wegvorbereiter für Jesus, wie er rausging, gepredigt hat, die Leute zur Buße gerufen hat, wo er einfach richtig auch kein Blatt vor den Mund genommen hat. Er nannte die Sünde Sünde und er nannte Gerechtigkeit Gerechtigkeit. Und so rufte er die Menschen zur Buße und taufte sie. Und als sie wissen wollten, ob er der Messias ist, hat gesagt, hey, einer kommt nach mir, der aber eigentlich vor mir war und so weiter. Und er verkündigte Jesus an, dass er kommt, der Messias. Er war das nicht. Und plötzlich stand Jesus vor ihm und ließ sich bei dem taufen. Türen öffnen sich und Straßen werden gebannt durch unsere Taten und Liebesdienste an unseren Mitmenschen. Ich denke, einen anderen Weg habe ich noch nicht entdeckt, bei dem wir ich Jesus zeigen kann, als mein praktisches Leben. Einfach, die Menschen sollen nicht wissen, ich bin Christ. Die Menschen sollen erleben, ich bin Christ. Das macht viel mehr Sinn und viel mehr Spaß. Und ich habe vor kurzem gesagt, oder in einem Jugendgottesdienst in einer Nachbargemeinde, die hießen Youth on Fire. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, du bist nicht on fire, wenn du sagst, dass du das bist. Aber du bist das, wenn die anderen erleben, dass du das bist. Nicht wissen, nicht irgendwie erleben, dass du das bist. Und so sind wir auch Christen. Wir sind Christen, wenn man erlebt, dass wir Christen sind, nicht wenn wir Kreuzchen tragen und in die Kirche gehen und keine Ahnung was. Das macht uns nicht zu Christen. Der zweite Teil war Advent im Arche Noah. Und da habe ich mich riesig drüber gefreut. Und wir haben gesagt, die Sintflut kommt nicht mehr oder nicht wieder, aber Jesus schon. Wisst ihr noch? Wie Jesus Bezug nimmt auf die Tage Noahs etc. Wer das hören möchte, online sind die Predigten auch zu hören in unserem Medienbereich. Und dann haben wir gesagt, dass Jesus wiederkommt. Keiner weiß wann. Dass Jesus nimmt die Tage Noahs als Beispiel, wo man heiratet, verheiratet hat und gesündigt hat und nicht gedacht hat, dass diese Sintflut tatsächlich kommt, trotz vieler Meinungen. Aber Jesus sagt, okay, so wird auch der Tag sein, keiner weiß wann. Jesus macht unmissverständlich klar, dass nicht alle Wege nach Rom führen. Die bereit sind, die werden mit einsteigen und die nicht bereit sind, werden nicht mit einsteigen. Ganz einfach. Jesus mahnt uns, wachsam zu sein. Wacht, sei wachsam. Keiner weiß, wann der Dieb kommt. Wisst ihr noch? Keiner weiß, wann der Dieb kommt. Seid wachsam. Er fordert uns auf, bereit zu sein. Sei bereit, alle Zeit. Denn die Stunde kommt und wir wissen nicht, wann das geht. Das war alles letzten Sonntag. Und dann heißt das, Gott segnet oder Jesus belohnt die Machertypen. Am Ende von diesem Bibeltext ist das, wer ist der gute Diener, wenn nicht der, der, wenn sein Herr wiederkommt, ihm beim Tun findet. Oder? Und das sind die Machertypen, von denen hier Jesus spricht. Nun kommen wir zu unserer heutigen Predigt, der dritte Teil, nämlich es lautet heute Advent in oder Advent out. Und so wir jetzt in dieses Thema hineingefahren sind, ich glaube, ihr wisst schon, ich brauche es euch nicht zu erklären, dass ich heute nicht darüber reden möchte, ob Adventfeier noch überhaupt zeitgemäß oder nicht. Okay? Sicher nicht, sondern wir werden weitermachen und die Bibel lesen, in dieses Thema bereit sein auf die Ankunft, auf die Wiederkunft Jesu. Und jetzt pass auf, ich möchte, dass ihr folgendes Bild ganz genau beobachtet. Denn das ist das, was uns öfters passiert im Leben. Schaut euch dieses Bild an und schaut mal zwischen die schwarze Ecke, ihr seht die weiße Linie. Und immer wieder erscheinen euch vor den Augen in diese weiße Risse so kleine schwarze Vierecken. Könnt ihr die sehen? Klar, wer die sehen kann, hebt mal kurz die Hand. Okay, wer nicht sehen kann, Apollo oder sonst irgendwo, bitte Sehtest machen, unbedingt. Okay, nee, die Sache ist, diese kleine schwarze Vierecken, natürlich, die gibt's halt in der Tat nicht. Das ist eine reine optische Täuschung. Diese kleine glänzende schwarze Vierecke, die immer wieder hier so in diesem Bereich hier erscheinen, okay, die gibt's nicht. Wenn du hier stehst, es passiert überhaupt nichts in diesem Bild. Aber von weit weg, das täuscht. Und wir denken, wir sehen tatsächlich, dass diese kleinen Viereckchen glänzen, gehen rein, raus, dass die überhaupt funktionieren. Und das ist aber nicht wirklich der Fall. Und ich glaube, dass mit der Wiederkunft Jesu und das in den Himmel gehen, der eine oder dem anderen ähnlich geht wie dieses Bild. Ich weiß, ich bin erlöst. Ich weiß, ich bin errettet. Ist das wirklich so? Weißt du das oder glaubst du das? Weißt du das oder lebst du das? Lebst du mit Erwartung, ich bin dabei? Oder bist du dir nicht sicher, dass dein Ticket schon gelost ist? Wie sieht's bei uns aus? In der vergangenen Predigt haben wir gesagt, Jesus kommt, wir wollen bereit sein und so weiter. Und heute lautet der Motto, Jesus kommt wieder. Sind wir in oder sind wir out? Wo stehen wir? Wo werden wir sein, wenn heute Jesus wiederkommt, noch vor dem 24.12.? Wo steht unser Leben? Sind wir tatsächlich vorbereitet oder auch nicht? Und ich glaube, es gibt nichts Besseres als die Gemeinde, wenn die vorbereitet ist auf die Wiederkunft Jesu und dass die Gemeinde so richtig brennend im Geist, wie die Bibel es sagt, und leidenschaftlich dabei ist und wartet auf diesen Bräutigam, wie die Bibel Jesus nennt. In diesem Fall der Bräutigam und die Gemeinde nennt die Bibel auch die Braut von Jesus. Es gibt so, ich habe euch mal erzählt, es gibt so Typen, die alles besser wissen und alles besser können. Es gibt Leute, die richtig schlau sind und machen sich sehr viel Gedanken. Die nennen wir in Israel die Weisologen. Okay, das Wort gibt's nicht auf Deutsch, aber das ist die buchstäbliche Übersetzung. Und es gibt einen Weisologer, den wahrscheinlich seinen Namen ihr schon gehört habt. Ich werde euch gleich ein Bild von ihm und seinen Namen zeigen und ein Zitat, die er gesagt hat. Pass auf. Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht. Albert Schweitzer. Ich fand die Gedanke so banal, aber so wahrhaftig. Also wenn ein Philosoph mir sagen soll, wenn ich in die Garage gehe, bin ich kein Auto, denke ich, klug, scheiße, hast du was Neues entdeckt oder was? Du Weisologe, hast du jetzt echt was Neues erfunden? Das ist doch klar. Aber mit der Kirche ist nicht für jeden klar, denke ich. Wenn ich so unsere Christsein-Definition in Deutschland beobachte. Und das ist nicht nur in Deutschland, das ist in die ganze Welt. Was man unter Christen definiert, wer sich als Christ definiert, da werde ich sagen, Moment mal, dieser Satz hat Tiefgang. Und dieser Satz muss in jeder Kirche mindestens dreimal im Jahr gesagt werden. Und die Leute verständlich gemacht werden, dass man Kirchen besucht, dass man eingetragen sein, das macht mich zu keinem Christ. Das macht mich zu keinem Erlösten. Das macht mich zu keinem Erbe des ewigen Lebens. Überhaupt nicht. Das ist nicht das, was mich führt. Wie das dann besser aussehen kann, später mehr dazu. Ich möchte gerne mit euch den zentralen Bibeltext für den heutigen Predigt kurz vorlesen. Da sind ein paar Verse, die vielleicht bekannt sind. Lass uns sie aber neu betrachten. Ich lese weiter Matthäus 25, 1 bis 13 heute. Und wenn ihr beobachtet, wir lesen nur 24, 25 und so weiter. Deswegen ist das auch ja eine Predigtserie. So. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, um dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihre Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Und um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam, geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre, also zündeten quasi ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche, geht lieber hin zu den Verkäufern Mitternacht. Also wir sind echt an Nachtkultur in Israel. Und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Türe wurden verschlossen. Spät aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wachet nun, jetzt die Gleichnis ist fertig, Jesus redet wieder zu seinen Jüngern, jetzt wachet nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. So wiederholten mal in diesen wunderbaren Kapiteln. So, das ist ein Gleichnis, die Jesus auch erzählt auf die Vorbereitung seiner Wiederkunft. Natürlich, wir reden auch vom Volk Israel, ist ein Bezug auch aufs Volk Israel, der auf dem Retter warten da. Nicht, dass wir das verpasst haben. Und er gibt dieses Vergleich von diesen 10 Jungfrauen, die gehen und warten auf den Bräutigam. Okay, vielleicht für die deutsche Kultur ist es ein bisschen schräg. Was sind Jungfrauen, die warten, den Bräutigam zu empfangen und der Bräutigam lässt auf sich warten oder kommt irgendwie Mitternacht? Okay, ein bisschen Kultur, dann verstehen wir das vielleicht ein wenig besser. Ihr wisst, bei uns in Israel bis heute, man heiratet nicht an einem Nachmittag und Abend und ist die Hochzeit fertig. Wir feiern richtig 7 Tage lang und am 7. Tag, dann wird richtig geheiratet, kommt die geistliche Zeremonie dazu. So habe ich auch geheiratet vor 11 Jahren. Eine Woche lang unter Raketenbeschuss damals, voll gefeiert, mit dem Glauben, Gott bewahrt mein Leben. Und übrigens, das hat geklappt. Schau, ich lebe noch. So, und es gibt die Tradition, den gibt's heute immer noch, dass in dieser Woche gibt es 2 Sonderpartys. Also die Brautfeier mit Freunde und Familie in ihrem Haus die ganze Woche lang. Immer so am Abend gibt es so Feier, da kommen die Freunde, Verwandte. Da wird gefeiert, getanzt, gegessen, gelacht und so weiter. Und Mitternacht geht jeder nach Hause. Und so genau der Bräutigam. Aber es gibt 2 Partys, die heute, okay, mit dem Kultur haben sie sich etwas anderes entwickelt. Unter die Woche, wo einmal die Braut mit ihrer Verwandtschaft zum Bräutigam kommt zum Feiern. Und dann wird das dieser Besuch wird nochmal auf die andere Art und Weise, da geht der Bräutigam zur Braut und so weiter. Und so. Und in der Regel, wenn der Bräutigam von Brautpartys nach Hause kommt, das ist so eine, wie sagt man das, wie heißt das nochmal, wenn die Autos hintereinander fahren und hupen? Corso, da gibt's aber noch einen Konvoi. Konvoi, ja klar, Hochzeitskonvoi, klar. Wie hieß das nochmal? Autokurse, genau. Und so wie es heute, aber damals liefen sie von Haus zu Haus und die haben gesungen und geschrien und richtig gefeiert, bis der Bräutigam oder die Braut, je nachdem wer nach Hause fährt oder läuft, nach Hause gekommen ist. Und Jesus nimmt diese Tradition und mischt das in dem Beispiel rein und verkündigt sein Wiederkommen. Er verkündigt und sagt, hey Leute, ihr müsst bereit sein für mich. Irgendwann mal komme ich wieder. Ihr wisst den Tag nicht, ihr wisst die Stunde nicht, das habe ich euch schon vorher gesagt. Aber bereit müsst ihr immer sein. Und letzten Sonntag habe ich diesen Zitat von irgendeinem Schlauen genommen, wo das hieß, hey, arbeite so, als Jesus nie wieder kommen wird, aber sei so bereit, als ob heute Abend bei dir aufkreuzt. Und so wollen wir auch bereit sein. Warum? Keiner weiß die Stunde, keiner weiß das Ding. So, die Jungfrauen gehen wahrscheinlich Freundinnen von dem Bräutigam und die wollten das Tamtam mitmachen und die ganze Halleluja-Fest und die warteten dort. Nur 5 von denen waren richtig schlau und die haben Ölreserven mit sich genommen, die anderen gar nicht, so wie wir gelesen haben. Die Party war gut bei der Braut, der Bräutigam Lustzeit und die kommt dann dieses schwierigste Wurm in die Geschichte rein, die würden schläfrig und schliefen. Und das ist gefährlich. Wenn man wartet, müde wird und schläft. Mir fallen gerade ein paar Geschichten so von meinen früheren Dienste in verschiedenen Arbeitsstellen in Israel, die ich gemacht habe, wo mal die Augen richtig zuging, wo sie nicht zugehen durfte. Blöde Zeiten, aber okay, hinter uns. Wenn man schläfrig wird und schläft. Und manche schlafen so tief, dass das Geschrei kommt und wachen nicht mehr auf. Die schlafen. Das ist kein positiver Schlaf. Das ist kein Schlaf, der in Ruhe schenkt. Das ist ein Schlaf, der böse endet. Und deswegen sagt Jesus, wachet, sei wachsam. Sei wachsam. Auch wenn ihr Ölreserven habt, sei wachsam. So, irgendwann mal kommt dieses Geschrei. Und einer ruft laut, hey, der Bräutigam ist da, wacht auf, geh ihm zu empfangen. Oh, 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 oh. Und dann wird das richtig, richtig, richtig bitter. Die ganze Geschichte haben wir gehört. Die 5, die Ölreserven hatten, zündeten ihre Lampen an und waren bereit, die anderen, oh shit, mir geht das Licht aus, ich habe keine Reserve. Die bitteln bei Kolleginnen, nein, wir geben euch nichts. Wie gemein ist das dann? Bei uns heutzutage in Tel Aviv, in den großen Städten, wenn du nachts auf die Straßen gehst, Mitternacht, nach Mitternacht, die Geschäfte sind offen. Supermärkte, Kiosks, Restaurants, die schließen nicht. An manchen siehst du so eine Uhr mit 24, die Zahl 24, das heißt, wir sind 24/7 geöffnet. Und da kannst du jede Zeit hingehen und kaufen. Wenn du am Wochenende, am Freitagabend, in Tel Aviv an der Strandpromenade bist und um 3 Uhr morgens willst nach Hause, die Leute strömen immer noch rein. So ist das bei uns, Nachtleben. Die Leute strömen immer noch rein, immer noch. Sogar Bethlehem. Hast du um 12 Mitternacht Lust auf eine Flasche Wein, der Barmann im Hotel ist nach Hause gegangen, du gehst auf die Straße, die Supermärkte sind offen und du kaufst sie dort günstiger als im Hotel, na klar. Logisch. So einfach ist das. So. Geht zu den Läden und kauft euch, sagten die Klugen zu den Nichtklugen. Das passiert, in diese Zeit kreuzt der Bräutigam rein und dann fängt die Drama an. Im Teil 2 bei Noah machte Gott einen Unterschied zwischen Gerechte und Sünder. Wisst ihr noch? Die Gerechte wurden gerettet. 8 Leute, Noah und seine Familie, der Rest wurde weggemacht. Hier zwischen Wachsamen und Achtlosen. Zehn Ladies waren da und warteten, aber nur 5 waren bereit. 10 waren da, aber nur 5 waren bereit. Alle wollten, aber nicht alle durften. Und das ist sehr hart. Das ist sehr, 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 sehr hart. Die bereit waren, sie durften mit in der Hochzeit, sie durften tanzen. Oh, ich bin irgendwann mal demnächst in einem Konferenz der arabischen Kirche hier irgendwo in Pforzheim und ich bin auf ihrem Konferenz als Sprecher eingeladen und ihr Konferenzmotto, pass auf, kommet zur Hochzeit. Du lachst. Mach mal in der Connect Church an Freizeit mit kommet zur Hochzeit, an Kirchenkonferenz. Da denken alle, hallo, geht's noch? Aber hey, eingeladen waren die 10 Jungfrauen wahrscheinlich. Bekannt vom Bräutigam waren alle 10 Jungfrauen wahrscheinlich. Alle wollten, nicht alle durften. So, was machen wir jetzt? Indem wir auf die Wiederkunft Jesu warten, wollen wir Ölvorräte parat dabei haben. Unbedingt. Was bedeutet das für uns? Wie kann man diese Ölvorräte parat haben? Was sind diese Ölvorräte überhaupt? Wie ist man und wann ist man überhaupt bereit? Muss man die 10 Schritte zur Heiligung und Vollkommenheit machen, Kurs bei Timi Katsura oder sonst irgendein Priester? Sind das, ich gebe meine Zehnten regelmäßig, am besten mache ich einen Dauerauftrag und überweise ich ständig an die Gemeinde. Also wenn du es noch nicht machst, bitte mach das, das wäre super. Das wäre sehr gut. Also Gott wird sich total freuen über dich und ich auch. Samt Ältesten natürlich. Wann sind wir bereit? Wann sind wir bereit? Lass uns mal schauen. Zum Erlöstsein gehört mehr als nur bloß oder eine bloße Bekenntnis. Also Herr, ich liebe dich. Es erfordert eine wirkliche. Kann man vielleicht kurz alle zusammen wirkliche sagen? 2, 3. Wirklich. Dankeschön. Erneuerung durch den Heiligen Geist. Noch einmal, zum Erlöstsein gehört mehr als das bloße Bekenntnis. Es erfordert eine wirkliche Erneuerung durch den Heiligen Geist. Geist. Und das ist unser Ölvorrat. Okay, die Bibelkommentatoren sind sich ja hin und her gerissen. Die meisten meinen, der Öl in dieser Story deutet auf die Salbung Gottes, auf die Kraft Gottes. Okay, wir haben keine genaue Erklärung dafür, aber die große Tendenz geht dorthin, weil Öl ist immer Salbung in der Bibel. Und sagen, okay, wer ohne Salbung lebt, ist irgendwie nicht in. Keine Ahnung. Ich will da jetzt keine Theologie draus machen. Aber ich habe Folgendes mitgebracht. Was ändert der Heilige Geist in uns? Der Heilige Geist, und das sind unsere Ölvorräte, und so machen wir auch gerne uns bereit für die Wiederkunft Jesu. Der ändert unsere Identität. Wer ich bin. Wer bist du in Christus? Und was bedeutet das, dass Christus in dir lebt? Was du allein die Erkenntnis, Jesus lebt in mir, in meinem Herzen, es ist die größte Schatz der Erde überhaupt. Und das zu entdecken, ist mega gut. Aber dann drin zu leben, ist was ganz anderes. Und ihr wisst, du kannst nur das tust, was du tun kannst, wenn du erkannt hast, wer du wirklich bist. Ohne dass du weißt, wer du bist und wozu Gott dich befähigt hat, zugerüstet hat, dir Gnade geschenkt hat, wirst du nicht Gottes Gnade erleben, weil du es nicht weißt. Es ist nicht umsonst steht ja, mein Volk stirbt an Mangel an Erkenntnis oder kommt um an Mangel an Erkenntnis. Hey, wir sind so geistlich reich beschenkt und wir brauchen nicht wie Bettler und wie Armen im Geist zu leben, weil wir im Geist überhaupt nicht arm sind, sondern richtig reich, voller Kanne, reich geschenkt durch Gottes Gnade und durch Gottes Geist. Unsere Identität, wir dürfen diesen großartigen, herrlichen, mächtigen Gott Papa nennen. Weißt du, dass du ein Vater-Kind-Beziehung zu ihm hast? Das ist schon mal die Grundlage. Weißt du, dass sein DNA in deine Adern fließt und strömt? Weißt du, dass du ein Himmelsbürger bist? Weißt du, dass der Himmel in dir wohnt? Weißt du, dass wo du bist, ist der Himmelreich auch präsent ist, weil Gottes Geist in dir wohnt? Das ist Identität, Freunde. Das ist Christsein, nicht Christsein, weil ich in die Kirche gehe. Das ist Christsein. Das ist Christsein. Also ich muss der Christ schauen, die Name Christ und Christ deswegen. Halleluja. Das ist Christsein. Wenn wir anfangen zu entdecken, wer wir sind, was wir sind, und wir fangen das an auch zu leben. So, unsere Identität, das ändert unsere Ethik, wie ich mich verhalte. Mein Sein, meine Identität bestimmt meine Ethik. Meine Identität oder meine Ethik reflektiert meine Identität. Meine Ethik widerspiegelt meine Identität. Schau mal die hohen Priester zum Beispiel, Pastoren, Leute, die vorne stehen, Politiker sogar, hochrangige Sportler, Prominente. Sie haben alle diesen Status, Vorbild. Aber dieses Vorbild, ein großes Vorbild von allem angeschaut wird, haben sie deswegen bekommen, weil sie ihre Identität entdeckt haben. Ich bin wer? Alle erwartet von einem Pastor, er ist vorbildlich. Alle erwarten von einem Ältesten das Gleiche. Von einem Politiker, dass er am liebsten keine Leichen im Keller hat und kein skandales Leben führt. Ich bin gespannt, wann der erste Skandal im Leben mancher Politiker auftaucht. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nicht, aber man weiß ja nie. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen, die Ethik widerspiegelt die Identität. Ich verhalte mich so, wie ich mich verhalte, weil ich weiß, wer ich bin. Und das hat jetzt nicht nur mit Ethik zu tun, der Enthaltsamkeit. Also ich bin höflich, lieb, geduldig. Und das sind alle Früchte des Geistes. Das ist alles gut. Es widerspiegelt sich aber in unsere geistliche und vollmächtliche Ethik. Ich sehe die Kranke. Wie verhalte ich mich? Das ist auch geistlicher Ethik. Ich sehe die Schwachen. Wie verhalte ich mich? Das ist auch Ethik. Ich sehe die Hoffnungslosen, wie verhalte ich mich? Das ist auch Ethik des Geistes. Es geht nicht nur um die Höflichkeit und nicht nur um die Nettigkeiten, nett sein etc. Unser geistlicher Ethik identifiziert sich in diese zwei Ebenen. A, die Verhaltensart und Weise, die tatsächlich Umgang miteinander, mit uns selbst und mit Gott. Und Umgang mit dem, was Gott uns gegeben hat. Du kannst niemanden die Hand auflegen und für Heilung zu beten, wenn du selber mal keine Heilung empfangen hast. Und wenn du nicht mal glaubst, dass durch dich Gott wirken kann. Das brauchst du nicht Hand aufzulegen. Mach dir den Stress nicht und die anderen auch so. Für Heilung kannst du dann beten, wenn du überzeugt bist, dass Handauflegung und das Rufen vom Namen Jesu über Krankheiten eine wirksame Kraft, eine heilende Kraft hat. Wenn du es verstanden hast, dass seine Striemen dafür die Preis waren. Hast du diese kleinen Prinzipien verstanden? Bete Tag und Nacht für Heilung. Keiner hat was dagegen, ich auch nicht. Der Heilige Geist ändert unser Ziel, wo ich hingehe. Weißt du, dass der Himmel auf dich wartet? Bist du dir dein ewiges Leben bewusst? Und bist du bereit dafür? Weißt du, dass du ewig, oder ist das nur ein Märchen? Ja, vielleicht nein, vielleicht erwache ich doch mal in die Hülle und sage, hallo, neuer Grillmeister hier. Was geht ab? Da brennt es ja die ganze Zeit, aber keiner verbrennt. Das ist der Unterschied. Die Grills sind an, alle spüren den Schmerz. Die Zähne zacken aufeinander, klappern so. Die Würmer fressen in dir und du stirbst nicht. Und das ist eine ewige Qual. Das ist wirklich, das sagt die Bibel. Wo ein Feuer nicht erlöscht wird und Würmer, die nicht sterben, das ist die Hölle. Oh ja, die gibt es. Und ich habe immer wieder gesagt, lass die Hölle keine spät oder zu spät entdeckte Wahrheit für dein Leben sein. Das brauchst du nicht. Jesus hat schon für dich bezahlt, damit du den Himmel siehst. Sei bereit dafür. So. Ich kann noch zu diesen Punkten Ewigkeiten predigen, aber die Zeit reicht mir nicht. Deswegen nur, dass ihr wisst, worüber reden wir über Ölräte reden. So, leben wir in diese Geistesveränderung, diese wirkliche Veränderung, und wir leben nicht nur Christen als eine bloße Bekenntnis. Wisst ihr, wie unser Leben ausschaut? Ich werde mal das so zusammenfassen, pass auf. Wie im Himmel, so auf Erden. Halleluja. Wie im Himmel, so auf Erden. wie im Himmel, so auf Erden. Der Himmel ist ein wunderbarer Ort. Der Himmel ist ein Platz, wo kein Schmerzen gibt. Der Himmel ist ein Platz, wo Gottes Gegenwart und Herrlichkeit zu sehen ist. Und Gottes Herrlichkeit macht ihn zu Gott. Verstehst du? Das ist wunderbar. Und so wollen wir auch, wenn wir innerlich himmlisch sind, sollen wir das gerne widerspiegeln in unser Leben. Haben wir Ölvorräte dabei? Oder wie schaut das bei uns aus? Der Bräutigam ist schon unterwegs. Hast du genügend Öl dabei? Irgendwann mal kommen die Geräusche, falls wir schläfrig geworden sind. Irgendwann mal kommt dieses Geschrei. Pass auf, der Bräutigam ist da. Wacht auf und geh raus, ihn zu empfangen. Irgendwann mal passiert das. Und wie wir schon letzten Sonntag gesagt haben, wo keiner denkt, dass das jetzt... Es kann sein, dass ich nicht meine Predigt fertig mache, wer weiß. Ganz ehrlich, so nah ist das. So nah ist das. Und übrigens, wer sauer auf Trump geworden ist, weil er Jerusalem zu Israels Hauptstadt deklariert hat, lies mal Jesaja, Gott hat das schon damals deklariert und kämpft dafür in Ewigkeit. Okay? Nebenher, die USA seit 1995 hat das schon in ihrem Verfassung zusammengebracht, dass das ihr Bekenntnis ist, jetzt haben sie es nur öffentlich gemacht. Also wenn unsere Politiker empört sind, das ist ein Show für die Medien. Okay? Nur so. Und in meinen Augen, in Bezug auf die Endzeit, diese Entscheidung Trumps ist nur ein Schritt weiter, die uns zeigt, die Wiederkunft ist noch 10 Schritte nach vorne gegangen. Es wird einen Aufstand geben, Freunde. Es wird einen Widerstand geben. Die Bibel wird stattfinden und Gottes Verheißungen über die Endzeit werden gehen. Kriege werden noch passieren. Das, was wir bisher erlebt haben, das ist nur der Anfang. Und ich sage euch, diese Menschen, selbst die Präsidentin von Iran, die schwärmen davon, Israel aus der Landkarte auszuradieren, die sind von Gott eingesetzt. Wisst ihr wieso? Wenn diese Menschen nicht so blöd wären, und von der Ausradierung Israels zu reden, wie soll Gottes Verheißung stattfinden, dass Kriege entstehen werden und alle gegen Israel sich richten werden? Wie soll das geschehen, wenn alle Israel lieben? Diese ganze Araber um Israel herum, die uns hassen, unser Land hassen, die sind von Gott da. Und die werden durch ihre Verhalten dazu beitragen, dass das Volk Gottes, die Juden, zu diesem Messias wiederfinden einen Tag. Deswegen sei nicht sauer. Egal wie wir politisch das meinen, du kannst meine Meinung sein, du kannst gerne eine andere Meinung sein. Ich respektiere dich und liebe dich sowieso. Mit Politik habe ich weniger am Hut zu tun. Aber ich betrachte die politischen Ereignisse im Zusammenhang mit der biblischen Lehre über die Endzeit. Ich weiß nicht, wann das passiert. Es kann morgen, es kann heute, es kann in 100 Jahren passieren. Keiner weiß. Aber lies mal Matthäus 24, 25 und so weiter. Und dann ist es alles, diese ganze Schedule, diese ganze Ablauf von der Endzeit ist drin beschrieben. Was passiert, bevor Jesus kommt? Das ist alles beschildert. Das ist kein Geheimnis, das wissen wir alle. Das ist nicht nur in der Vaters Wissen. Das hat uns Jesus offenbart. So, der Bräutigam ist unterwegs. Sind wir bereit oder sind wir nicht bereit? Haben wir genug Öl dabei oder nicht? Sind wir in oder sind wir out? Die Uhr tickt. Die Uhr tickt. Freunde, die Uhr tickt, Jesus kommt wieder. Und das ist wirklich kein Scherz. Die Sintflut nicht, aber Jesus schon. Sind wir innerlich bereit, ihn zu empfangen? Haben wir unser Leben so aufgerichtet und so gestellt, dass wir ihn aufnehmen können? Sind wir wachsam? Widerspiegelt unser Leben sein Charakter, sein Himmel, unser Tun, unsere Ethik, unsere Ziele? Ist das uns bewusst? Und noch einmal, um das Ding klarzustellen. Unsere Vision in der Connect Church, Connecting People to God, Menschen mit Gott in Berührung bringen. Das ist unser Auftrag, Freunde. Warum? Wir glauben, dass eine Berührung mit Gott alles verändern kann. Ich liebe das im deutschen Kultur. Man bekommt die Einladung zur Hochzeit so ein halbes Jahr, Jahr zuvor, etwa. Ohne Scherz. Das finde ich klasse. Dann weißt du, was auf dich zukommt. Da kannst du anfangen zu sparen, so nach dem Motto. Nein, so schlimm sind die deutschen Hochzeiten, sind sowas von geil. Die sind kostengünstig, die sind ein Tag. Glaub mir, wenn dein Cousin, dein Bruder heiratet, dann brichst du deine ganze Ersparnisse dafür. Glaub mir. Ich komme aus so einer blöden Kultur. Also die Hochzeiten und Feiern in Deutschland, die sind buonissimo. Wunderschön, kostengünstig. Hier bekommt man die Einladung, also übrigens, die Hochzeit zur Einladung werden 1,5-2 Wochen vor der Hochzeit bei uns verteilt. Ohne Scherz. Und da hast du 300-400 Leute eingeladen. Die kleinste Hochzeit hat 300-400 Leute. Bei mir waren um die 1000, weil mein Vater so bekannt ist. Das ist wirklich so. Okay, ich möchte euch ermutigen, bei dieser Hochzeit sehr deutsch zu sein. Das dürft ihr von den Israelis nicht lernen. 1,5-2 Wochen zuvor einzuladen. Die Deutschen laden rechtzeitig ein. Die Deutschen erwarten Anmeldung und Rückmeldung. Wer kommt nicht. Die Deutschen machen Tisch- und Sitzordnung. Macht das mal für 400-500 Leute. Viel Spaß dabei. Nee, das haben wir alles bei uns nicht. Die Gäste sind einfach willkommen, die dürfen sitzen, wo sie wollen, fertig. Es gibt so einen Brautpaartisch vorne und die ganze nebenan so eine Ecke, die für Eltern und die engsten Verwandten reserviert. Ansonsten sitz, wo du willst, wo du frei Platz findest, darfst du hinsetzen. Es gibt kein Namenkärtchen, gar nichts. Also den Stress machen wir uns doch nicht. Da sind wir etwas entspannter. So, wir wirken für Gottes Reich wie bei den deutschen Hochzeiten, nicht wie bei den israelischen Hochzeiten. Ich möchte dich ermutigen, dass du einer bist, der zu dieser Hochzeit einlädt. Hey, ich freue mich riesig auf dieses Kommet zur Hochzeit, Freizeit oder diese Kirchenfreizeit der Arabischen Kirchenvereinigung irgendwo in Pforzheim. Ich freue mich total, weil ich jetzt schon mich vorbereitet habe, innerlich. Komme zur Hochzeit, nimm die Einladung und fang an einzuladen, rechtzeitig einzuladen und erwarte eine Rückmeldung, wenn du einlädst. So wie bei der Hochzeit, wir laden zur Hochzeit. Nur das Problem, wer nicht mitkommt, hat es schwierig am Ende. Wird später in einem höllischen Disco feiern, wo dir richtig die Hölle los ist. Sei du einer, der einlädt. Du hast Ölvorräte in dir. Gott hat sie dir geschenkt. Heiße nicht Christ. Sei einer. Heiße nicht Kirchengänger, sondern ein lebendiger Kind Gottes. Sei einer, der wachsam ist und nicht achtlos ist. Jesus kommt wieder. Ich möchte dich heute einfach ermutigen, mit mir zusammen zu beten und eine Entscheidung zu treffen, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest. Ich möchte einer sein, der einlädt. Ich möchte einer sein, der Hochzeitskarten verteilt. Und ich möchte einer sein, der auf Rückmeldungen wartet. Und bleibe dran, bis die Rückmeldung kommt. Ich bin dabei. Macht das Sinn? Ich möchte nicht nur in die Connect Church gehen, ich möchte ein Connector sein. Wie sieht's damit aus? Ich möchte ein Connector sein.